Ich bin heute zu Gast bei Jean-François Drojac in seiner Nürnberger Nordkurve. Viele denken da ja gleich ans Fußballstadion, an den Club. War das Absicht?
Ja, die Nordkurve ist an der Rothenburger Straße, also die lauteste wahrscheinlich Straße Nürnbergs. Und die Kurve macht tatsächlich eine Nordkurve. Aber da wir auch eine Galerie sind, wollten wir nicht einen auf Shishi machen, dass hier nur Menschen kommen, die sich mit Kunst sowieso auseinandersetzen, sondern Teilhabe war sehr wichtig. Und wenn jemand Fußball mag, das ist eine Basiskultur, dann mag der ja auch gern unser Ambiente.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft
Jean-François Drojac in der Nürnberger Nordkurve.
Also Vorsicht, ohne Fangesänge, kein Fußballstadion. Wir sitzen in dieser Nordkurve. Sie haben schon gesagt, die Straße macht hier eine Kurve und es ist sehr lebhaft. Und uns winken schon drei Menschen zu, eine kleine Familie. Vater, Mama, Kind, gehe ich zumindest davon aus. Und wir sind schon fast ein bisschen Kunstwerke, oder? Sie haben ja gerade gesagt, das ist auch eine Galerie. In einem Schaufenster hängt ein Bild und im anderen sind wir.
Ja, also es ist ein sehr offener Raum. Also wir gehen davon aus, dass wir ein bisschen von der Straße reinholen, weil dieser Ort, die Nordkurve, soll Menschen helfen, sich in der Nachbarschaft auch zu begegnen.
Wenn ein LKW vorbeidonnert, wird man das sicherlich hören. Vorhin haben auch schon Autos gehupt, wir haben Kinder, die nach Hause laufen, schon kreischen hören. Also ich bin gespannt, was noch alles auf uns zukommt. Wir haben auch die Tür offen gelassen, denn das ist ja so ein bisschen auch das Konzept der Nordkurve, oder?
Die Nordkurve war zunächst mein Büro, weil ich als Theatermacher ein Projektbüro gebraucht habe. Meine Frau ist Architektin, die hat den Raum saniert. Aber es hat sich nach einem Jahr gezeigt, dass ich viel mehr draußen inszeniere, als in diesem Büro zu sein. Ich wollte eigentlich die Nordkurve, also diesen Ort, aufgeben. Aber meine Frau war sehr traurig. Und deswegen haben wir die Tische raus, haben eine Theke rein und uns überlegt, ob wir nicht einen kulturellen Ort daraus machen.
Ein kultureller Ort, der auch Menschen animieren soll, ihre Bubble zu verlassen, also so ihr tägliches Lebensumfeld. Wann haben Sie die denn zuletzt verlassen, Ihre Bubble?
Ich arbeite an Schule, deswegen gibt es für mich keine Bubble, weil dort trifft sich die ganze Gesellschaft. Und trotzdem merke ich, dass nachdem ich studiert hatte, im Berufsleben eingestiegen bin, wird es immer schwieriger, neue Freunde zu treffen. Und jetzt gerade auch als Papa mit Kindern, unser Lebensmittelpunkt schränkt sich immer stärker ein. Und daher war dieser Raum für mich immer und ist immer noch eine Bereicherung, weil ich nicht irgendwo hin muss, sondern ich lade die Leute in meine eigene Galerie ein.
Und das könnte ich auch. Sie haben im Vorfeld mir erzählt, ich könnte hier jetzt Geburtstag feiern.
Ja, wir haben so einen Partyautomaten. Das heißt, Menschen, die wollen, die können uns um den Raum bitten. Die kriegen dann so eine Raumeinweisung. Und da drin steht, wo man den Schlüssel abholen kann. Dann kann jeder, der will, und jede Wirt oder Wirtin für einen Abend spielen. Wir stellen die Getränke zur Verfügung, alles ist auf Spendenbasis und jeder kann feiern. Aber wichtig ist, dass auch wenn jemand reinkommt, der nicht eingeladen war, auch mitfeiern darf.
Sehr schön, das heißt, ich könnte öfter mal hier in Gossenhof in Nürnberg vorbeispazieren in Nordkurve und gucken, ist da gerade was los, kann ich da mitfeiern?
Genau, oder Sie könnten sogar Wirtin für einen Abend spielen.
Wirtin, weil da nämlich auch eine Bar ist, die Gläser stehen schon bereit, ein Kühlschrank ist auch da und Sie haben gerade schon gesagt, es ist auch ein bisschen Galerie. Es hängen Bilder in einem anderen Schaufenster, wo wir nicht gerade drin sitzen und ein kleines Kunstwerk darstellen sozusagen, hängt ein Bild und hier im Raum auch, fast ein bisschen wie Comics gezeichnet, fast mannshohe Gemälde, wo Menschen drauf sind, bunte Häuser drauf sind, aber auch sehr, sehr bunte Menschen eben, die, finde ich, so schön zu diesem bunten Raum mit diesem knallroten Fußboden passen. Wer stellt denn da gerade aus?
André Filbri de Oliveira ist ein Brasilianer, der hier in Nürnberg Fuß gefasst hat, also ein Exil-Brasilianer wie ich. Er kommt aus Florianópolis, das ist eine Insel, die ich persönlich sehr liebe. Es ist ein Surferparadies und wir haben ihn dann eingeladen, seine erste große Ausstellung bei uns zu machen.
Über Brasilien heute, darüber sprechen wir auch noch. Wir haben jetzt schon einen ganzen Blumenstrauß aufgemacht und Sie als Galeristen, als Kulturschaffenden vorgestellt. Jetzt gerade sitzen wir so ein bisschen ausgestellt und wenn ich da so sitze und rausgucke und die Menschen zu uns reingucken, die meisten laufen achtlos an uns vorbei, aber manche bleiben ja doch stehen, sind ein bisschen irritiert, hier ist es beleuchtet, hier sind Menschen, die sich unterhalten, denen man jetzt direkt auf den Schoß gucken könnte, uns nämlich.
Tatsächlich höre ich gerne Leute zu und sitze auch sehr gerne in diesem Schaufenster, weil wenn ich jetzt hier rausschaue, dann sehe ich eigentlich viele Menschen, die ich so nie begegnen würde. Also junge Menschen, die gerade auf dem Schulweg sind oder zurück nach Hause, Arbeiterinnen und Arbeiter. Und ich bin schon privilegiert jetzt und mir fehlt oftmals der Bezug wieder zu Menschen, die ich so in meiner Arbeit nicht so begegne. Und ich würde jetzt hier wahrscheinlich weniger Theater spielen, sondern mehr zuhören, was diese Menschen für Themen haben. Und vielleicht wird daraus ein Theaterstück.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Jean-François Drojak. Brasilien, Belgien, Bayern.
Und Sie haben auch alle drei Pässe, also natürlich nicht den bayerischen, sondern den deutschen Pass. Wie ist denn das bei Sportereignissen? Sie waren ja auch im Vorfeld der Fußball-WM in Brasilien, worüber wir noch sprechen wollen. Zu wem halten Sie dann?
Deutschland hat ja gegen Brasilien gewonnen. Ich glaube 6-1 oder 6-2, ich weiß es nicht mehr genau. Und für mich war jedes Tor ein schönes Tor. Es gibt viele Menschen, die mich immer fragen, ja, wie fühlst du dich? Bist du eher der Deutsche, der Brasilianer, der Belgier? Und am Anfang hat mich diese Frage sehr irritiert, weil das nicht meinem Empfinden entspricht. Also meine Antwort heute als 49-Jähriger ist, ich bin 300%. Ich bin 100% Deutscher, ich bin 100% Belgier und ich bin natürlich auch 100% Brasilianer, also 300%.
Ich war ganz kurz abgelenkt, weil uns ein Mann mit ganz vielen Ohrringen, Nasenringen und allem zugeguckt hat, reingeguckt hat, auch mal gleich winkt. Das ist schon schön, weil wir sind in Kontakt, ohne in Kontakt zu sein, so ein bisschen.
Ja, das ist das Schöne, weil hier Begegnungen, Zufallsbegegnungen passieren, die ich so in meinem Alltag nicht hätte.
Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir sitzen im Schaufenster der Nordkurve, einem Kulturladen, den Sie vor 15 Jahren ins Leben gerufen haben. Aber jetzt kommen wir zurück zu Ihren 300% und erstmal zu den ersten 100, nach Brasilien nämlich. Dort haben Sie gelebt, bis Sie 5 waren. Gibt es da überhaupt Erinnerungen an Sao Paulo, an die Zeit dort?
Wir haben in einem kleinen Haus gewohnt und ich habe Bilder im Kopf, zum Beispiel, wie mich 2 Straßenkinder am Gitter angesprochen haben. Als 4-Jähriger habe ich noch diese Stimmung in mir, die sehr mit Aggression ich in Verbindung bringe. Und damals ist unsere Haushälterin rausgegangen, hat diese 2 Kinder gesehen, die waren wahrscheinlich so um die 9 oder 8 Jahre alt und hat mich von ihnen weggerissen. Es ist schon so, dass zu der Zeit und vielleicht auch heute die Gesellschaften sich nicht so begegnet sind. Und Menschen, die auf der Straße waren, die hat man vermieden. Also das war die erste Reaktion, wo ich mich erst gewundert habe. Als Kind war ich erst mal offen, wollte wissen, was diese beiden Kinder da, wer sie sind. Aber sie wollten eigentlich gar nicht unbedingt Kontakt mit mir, sondern haben das ausgedrückt, was ihr Lebensinhalt ist, nämlich, dass sie Ausgestoßene sind. Und sie haben mich in einer anderen Lebenssituation gesehen. Ein Junge, der ein Haus hat, der gut gekleidet ist. Und die Haushälterin, in Brasilien nennt man sie Empregada, die hat mich sofort da aus der Situation rausgerissen.
Hat das was damit zu tun, dass Sie sagen, ich will heute in Nürnberg Orte der Begegnung schaffen, wo eben auch verschiedene Schichten sich begegnen können? Hat das mit dieser ersten Erinnerung auch einen Zusammenhang?
Ich bin mir sicher, dass alles, was wir tun, immer mit unserer Kindheit zu tun hat. Das ist ein Eindruck, den ich habe bis heute, nämlich ich wurde von anderen weggerissen. Oder besser gesagt, andere hatten kein gutes Empfinden, als sie mich in meinem Reichtum gesehen haben.
Ihre Mutter war ja Wissenschaftlerin, Physikerin. War das Reichtum oder war das gut bürgerlich?
Also für die Straßenkinder waren wir sehr, sehr reich. Meine Eltern waren gut bürgerlich. Man muss dazu sagen, in Brasilien, und das ist auch das, was ich dann auch in Europa lernen musste, wer in einem Einfamilienhaus wohnt, gehört zur unteren Mittelschicht. Wer in einem Hochhaus wohnt, gehört zu den Privilegierten und zu den Reichen. Und als wir nach München sind, da haben wir in einem Hochhaus gewohnt, in Oberschleißheim. Das war ein mehrstöckiges Haus. Und meine Mutter war sehr stolz darauf. In der Schule haben uns die Leute aber beäugt, weil es war eben in deren Augen ein Ausdruck von nicht so privilegiert zu sein.
Jetzt sind wir schon nach Deutschland gehüpft, dazwischen war Belgien. Ihr Großvater hat nämlich dort gelebt, der war die erste Anlaufstelle, als Sie raus sind aus Brasilien. Jetzt sagten Sie ja schon, wir haben da eigentlich zumindest für die Straßenkinder dort in einem großen, großen Reichtum gelebt. Warum ist die Familie raus aus Brasilien?
Meine Mutter ist Physikerin und gehörte zu den 5 besten Physikern des Landes. Und sie hat ein Stipendium bekommen. Die Brasilianer haben einfach gemerkt, wenn wir nicht Wissen haben, werden wir nie ein Industriestandort, ein Industrieland. Und deswegen wurden Brasilianerinnen und Brasilianer, die fit sind, ins Ausland geschickt, um ihre Doktorarbeit zu machen.
Also sie sollte ins Ausland gehen, um zu forschen. Die Familie ist dann in Belgien eben gelandet beim Großvater, der da schon lebte. Wie war das für Sie als 5-Jähriger, rausgerissen zu werden aus dieser eigentlichen Umgebung in eine neue hinein?
Meine Eltern haben das als Staatsauftrag verstanden. Meine Mutter war natürlich sehr stolz. Ich, eine der besten 5 Physikerinnen und Physiker. Und so wurden wir auch auf diese Reise vorbereitet. Es werden 5 Jahre sein und wir dürfen stolz sein auf unsere Mama, die jetzt helfen wird, dass es dem Staat in Brasilien besser geht.
Aber das ist ja das eine, Gefühle, die einem quasi vorgeschrieben werden. Ja. Und das andere, die man wirklich empfindet, weg von den Freunden, neue suchen müssen.
Wir waren zu klein. Als 5-Jähriger habe ich, glaube ich, nicht so einen Bezug zu Freunden gehabt. Traurig war es, mich von meiner Großmutter verabschieden zu müssen. Und als wir in Belgien dann angekommen sind, haben sich meine Eltern sehr stark einfach mit dem Ankommen beschäftigt. Wir waren nebenbei sozusagen. Es hat für mich etwas gedauert, um zu verstehen, dass dieses Belgien doch nicht das Paradies ist. Ein Paradies, das von meinen Eltern so beschrieben wurde, aufgrund der Situation, die meine Mutter hatte, also dieses Privileg nach Europa zu gehen.
Wie kommt man an als Kindergartenkind, als Grundschüler? Wie sucht man sich da ein Ankommen?
Es gibt gar kein Ankommen. Also meine Sozialisation ist sehr geprägt von Einkommen, um zu gehen, bis ich in etwa 14 Jahre alt war. Ich habe das mal gezählt. Ich war in 12 Schulen bis zu meinem 18. Lebensjahr. Und dieses Phänomen, zu kommen, um zu gehen, ist zu meiner Art geworden, mit dem das Leben zu begegnen.
Klingt für mich sehr melancholisch auch. Oder ist es das für Sie gar nicht?
Ja, ich habe tatsächlich mit der Zeit eine Wut aufgebaut. Eine Wut, die, weil ich das Gefühl hatte, niemand nimmt mich wirklich wahr, wie ich bin. Wie willst du jemandem erzählen, dass du nicht wirklich mehr ein Brasilianer bist, aber auch kein echter Belgier bist? Und wie willst du jemandem etwas beschreiben, wo du selber einfach noch nicht so weit bist, um es zu verstehen, weil du ständig am Wandern bist? Also wenn jemand sagt, er kommt aus Weiden und zieht um und ist an der Schule hier in Franken, dann kann dieser Mensch einfach sehr gut beschreiben, wo komme ich her. Aber bei mir wurde es immer schwieriger, nach mir selber und anderen nachvollziehbar zu machen, wer ich eigentlich bin.
Weil eigentlich auch dieses, ja, sich verwurzeln gar nicht da sein konnte, ne?
Es ist eine andere Art von Verwurzelung. Ich habe andere Sicherheiten entwickelt. Sicherheit ist für mich gewesen, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, dann muss ich mit diesen Menschen alles sofort erleben. Weil es könnte ja sein, dass er vielleicht in 3 Wochen wieder weg ist. Also ich habe gelernt, sehr schnell offen zu sein und mich preiszugeben. Ich habe gelernt, dass wenn es zu einem Abschied kommt, dass ich das sehr schnell mache und oftmals dann auch keinen Kontakt mehr aufrechterhalte. Es fällt mir schwer, Menschen überhaupt in tiefen, großen Freundschaften zu begegnen. Dafür habe ich viele kleine Mikrofreundschaften.
Eine andere, ich kann mir vorstellen, auch große Unsicherheit in Ihrem Leben ist, Ihre Mutter hat an Schizophrenie gelitten. Das ist, glaube ich, die ersten Anzeichen waren da waren Sie auch in der Grundschule erst. Woran haben Sie das gemerkt als kleiner Bub?
Meine Mutter hat irgendwann mal in unserer Wohnung in Brüssel ihre Doktorarbeit zerrissen. Sie hat gemerkt, dass das Ergebnis ihrer Doktorarbeit nicht die Wünsche erfüllt der brasilianischen Regierung, die damals, die brasilianische Regierung, ja auch eine Diktatur war. Und es ist an sich völlig nachvollziehbar, dass sie da frustriert war. Gleichzeitig kann man auch vielleicht damit anders umgehen und sagen, dann ist es halt so. Aber sie hat noch eins draufgesetzt und gesagt, diese Doktorarbeit ist nichts wert. Ich will nach München, ich will ans Max-Planck-Institut, ich will dort meine Doktorarbeit neu beginnen. Diese Forschheit und diese Bereitschaft, die ganze Familie nochmal zu entwurzeln, alles nochmal anzufangen in einem Land, mit dem wir nichts zu tun hatten. Also wir konnten alle nicht die Sprache. Das war vielleicht schon der Beginn der Erkrankung. Spätestens in München hat sie dann angefangen, Stimmen zu hören. Sie hat angefangen zu lachen. Wo es nichts zu lachen gab, wurde sehr wütend gegenüber meinem Vater. Heute und im Nachhinein fällt es mir leicht, darüber zu sprechen und zu verstehen, was ist krank an meiner Mutter und was ist nicht. Damals war unsere Mama und die war so, wie sie ist und sie war Brasilianerin.
Ihr Vater ist Belgier und die Familie ist auch über der Krankheit der Mutter auseinandergefallen. Das ist das Wort, das Sie benutzt haben. Die Familie ist auseinandergefallen und Sie mussten ins Heim, beziehungsweise Sie sagen, ich durfte ins Heim.
Ja, also nach 5 Jahren war unsere Familie völlig funktionsunfähig. Da ging es nicht mehr darum, lieben wir uns oder lieben wir uns nicht, sondern schaffen wir das überhaupt, einen Alltag gemeinsam zu leisten. Und das Kinderheim in Feldkirchen, ich war so stolz darauf, die Gertrud Vollmer kennenzulernen, meine Erzieherin, dass ich im Nachgang dann auch sie für das Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen habe, in meiner Naivität, mit der Begründung, dass diese Frau in ihrem ganzen Leben 300, 400 Kinder erzogen hat. Kinder, die sonst wahrscheinlich in ihrem Leben, bevor sie 18 geworden wären, gescheitert wären.
Zu Gast bei Anja Scheifinger.
Jean-François Drojak kämpft als Theaterpädagoge auf dem Pausenhof.
Sie haben nämlich wochenweise Theaterprojekte an Schulen und Sie schlafen dort gleich mit Ihrem Wohnwagen. Wie kann ich mir das vorstellen? Sie kommen da mit Ihrem Wohnwagen und stellen den dann mitten auf dem Pausenhof auf, oder?
Vorher frage ich natürlich die Schule. Also ich inszeniere etwa 30 Theaterproduktionen pro Jahr, irgendwo an einer Schule in Bayern. Und ich hasse Hotels. Ich kann das nicht ab. Ich brauche einen Ort, wo ich mich zurückziehen kann. Außerdem habe ich gemerkt, dass ich immer dicker werde, weil mittags kann man an vielen Orten nur Nudeln im Restaurant bekommen. Kantinenessen ist auch für Kinder gedacht.
Und dann können Sie im Wohnwagen einfach kochen.
Genau, das heißt, ich habe den kürzesten Arbeitsweg.
Wer sich jetzt wundert, warum es ein bisschen brummt und warum er vielleicht auch die ein oder andere Stimme kreischen hört, wir sitzen hier im Schaufenster Ihres Kulturladens. Und ja, da ist es einfach nicht so schallisoliert und wir sind eigentlich fast schon mitten auf der Straße, auf der Rotenburger Straße in Nürnberg. Sie inszenieren Dutzende Theaterprojekte im Jahr in Bayern und es gibt ganz vielfältige Themen, zu denen Sie das machen. Ob Rechtsextremismus, Energiewende, Gesundheit, Depression, Migration. Gibt es einen roten Faden über diesen alles? Gibt es eine Überschrift?
Der rote Faden ist, dass junge Menschen die Botschaft vermitteln. Ich habe ein Praktikum gemacht in einem pädagogischen Theater. Viele von uns kennen das. Das sind so Schauspielteams von Erwachsenen, die Theaterproduktionen erarbeitet haben und dann an Schulen das präsentieren. Ich habe gemerkt, dass viele Jugendlichen nicht aufmerksam sind, weil wieder Erwachsene vor ihnen stehen und wieder was präsentieren. Und deswegen habe ich mich entschieden, dass nicht ich im Mittelpunkt stehe, sondern die jungen Menschen, die Präventionsbotschaft oder die Wertebotschaft vermitteln. Und dafür arbeiten sie eine Woche mit mir.
Können wir da so ein Beispiel mal machen? Jetzt im Moment sind Sie auf AEG tatsächlich in Nürnberg. Übernachten Sie da eigentlich auch im Wohnwagen, weil nach Hause hätten Sie es jetzt nicht weit?
Wenn ich in Nürnberg oder in Fürth oder Erlangen arbeite, übernachte ich selbstverständlich daheim. Also meine Familie wäre schon gekränkt.
Also da sind Sie nächtens zu Hause. Und was machen Sie da tagsüber, wenn wir jetzt konkret diese Woche nehmen?
Ja, wir haben am Montag angefangen, das Theaterstück einzuproben.
Welches Thema?
Energiewende. Da geht es um die Fragestellung, wie funktioniert überhaupt das Stromnetz? Ich bin der klassische Regisseur. Die Jugendlichen bringen sich aber auch mit ihren Ideen ein. Ehrlicherweise ist es aber so, dass die einfach kein Interesse haben, am Drehbuch zu arbeiten, sondern sie wollen spielen und sie wollen diese Herausforderung annehmen, auf der Bühne zu bestehen. Daher mache ich eigentlich die Drehbucharbeit und die Schülerinnen sind klassische Schauspielerinnen und Schauspieler.
Heute Abend ist sozusagen, könnte ich kommen auf AEG und mir das angucken?
Eintritt frei, 19 Uhr.
Sie waren selbst als Schüler in 12 verschiedenen Schulen, Sie haben es mal nachgerechnet, und sind jetzt selber auch an allen möglichen Schularten, von der Förderschule über Mittelschule bis zum Gymnasium. Hat Sie das so prädestiniert, um sich dann auch auf diese verschiedenen Schülerinnen und Schüler einzustellen?
Also ich liebe das bayerische differenzierte Schulsystem.
An dem ja viele Kritik haben.
Ja, kann sein, aber ich liebe dieses System. Ich war in einer französischen Schule und an dieser Schule, also vom Schultyp ist es so, dass alle mitgezogen werden. Das heißt, egal welche Leistungsfähigkeit ein Schüler hat oder eine Schülerin, alle sind in einer Klasse. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass die Lehrkraft immer für die 4 Besten Unterricht gemacht haben und die anderen sind in einem Dauerstress. Der Vorteil ist natürlich, ich lerne vielleicht mehr, weil ich einfach die ganze Zeit gefordert bin.
Arbeitet es sich anders auf dem Gymnasium als an der Mittelschule?
Also die Mittelschülerinnen und Schüler sind frecher und damit ist gemeint, dass sie sich mehr erlauben. Am Gymnasium ist mehr so eine Kontrolliertheit zu spüren bei Schülerinnen und Schülern innerhalb der Schule. Ich bin mir sicher, Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, die sind außerhalb der Schule, können ganz schön frech sein, aber innerhalb des Schulsystems sind sie sehr konform. Und auf der Bühne brauche ich keine Konformität. Ich brauche freche Charakter. Wir leben leider in einer Gesellschaft, in der das abstrakte Denken viel mehr geschätzt wird als das, was ich mit meiner Hand mache. Und das Theater, das nur abstrakt vor sich her babbelt, ist langweilig. Daher, ich habe manchmal auch Projekte, wo Gymnasiastinnen, RealschülerInnen und MittelschülerInnen gemeinsam auf der Bühne spielen. Du merkst nicht, wer auf welchem Schultyp ist, weil alle sich auf einer Handlungsebene begegnen.
Eine der Handlungsebenen kann auch sein Thema Rechtsextremismus. Das ist ja jetzt ein Thema, das gerade in der Gesellschaft auch wirklich wieder hochkocht. Haben Sie da so im Laufe der Jahrzehnte, die Sie diese Arbeit jetzt machen, auch eine Entwicklung gespürt? Ist es jetzt gerade anders, als es vor 10 Jahren war?
Als ich das Theaterstück vor 15 Jahren entwickelt habe, habe ich mit Studierenden der Georg-Simon-Ohm-Hochschule Recherchen gemacht in Mittelfranken und in Oberfranken. Und aus diesen vielen Recherchen ist das Theaterstück 8.8 entstanden. Bei dem Theaterstück geht es um die subversive Jugendarbeit von Rechtsextremen. Also wie ködern sie junge Menschen und wie ideologisieren sie sie? Und wir haben auch massive Kritik bekommen, weil viele Leute haben nicht geglaubt, dass in Bayern Menschen so radikalisiert werden können. Und dann ist der NSU aufgekommen. Also es war klar, es gibt diese Form der Gewalt, der Jugendarbeit. Beate Zschäpe hat so eine Jugendarbeit leider durchlebt. Und wir haben das Stück abgesetzt, weil wir dachten, jetzt ist es klar, jetzt verstehen alle, dass wir was gegen rechts tun müssen, dass wir nicht mehr die Augen verschließen können. Aber leider war meine Prognose falsch. Wir haben jetzt eine Partei im Landtag, die auch Kontakte zur rechten Szene hat. Wir haben ein Phänomen, dass Rechtsextremismus salonfähiger geworden ist. Und gemeinsam mit der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit sind wir gerade auf Tour, auch mit dem Bayerischen Innenministerium, und reisen durch viele Orte, und an Schulen zeigen wir, wie Jugendarbeit gegen rechts funktionieren kann. Die ersten Jahre waren entspannt, aber im letzten Jahr hat sich die Situation zugespitzt. Schulen, die absagen, weil sie Angst haben, dass dann vor der Tür die Rechten dann aufmarschieren. Wir haben die Situation erlebt, dass junge Menschen innerhalb der Schule plötzlich Informationen der rechten Szene zugespielt haben. Dass die rechte Szene plötzlich Informationen hatten, die sie nicht hätten haben dürfen. Das heißt, wir merken, dass das Bildungssystem eher sich konfrontiert sieht durch Einschüchterung innerhalb der Schulfamilie als auch außerhalb.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Jean-François Drojak mit Icebreaker, Platz 1 beim guten Beispiel.
Da lachen Sie.
Ja, für mich ist Icebreaker ein Herzensanliegen, weil wir als Familie 5 Jahre lang mit einer schizophrenen Mama leben mussten. Wir waren nicht informiert, wir wussten nicht, dass sie krank ist. Wir wussten, irgendwas stimmt nicht, aber wir konnten es nicht einordnen.
Dazu muss man sagen, Icebreaker ist eines Ihrer vielen Theaterstücke, von 2 haben Sie gerade schon erzählt. Und das ist jetzt eines, das das Thema Depression in den Mittelpunkt stellt, psychische Erkrankung an sich. Aus Ihrem eigenen Persönlichen haben Sie gesagt, ich würde das gerne thematisieren. Aber warum an Schulen?
Es gibt das Bündnis gegen Depression und die haben vor, glaube ich, 12, 13 Jahren erfolgreich nachweisen können, dass wenn verschiedene Stellen, die sich mit psychischer Gesundheit befassen, wenn man sogar eine Kampagne macht zum Thema Depression, dass die Selbstmordrate in der Stadt sinkt. Und alle waren sehr stolz drauf und ich habe aber dann die Hand hochgehoben und habe gemeint, ja, habt ihr denn junge Menschen im Blick? Und alle haben sich angeschaut und gedacht, nein. Und ich habe dann angefangen, mir zu überlegen, wie könnte man Prävention bei Jugendlichen machen, weil wenn ein junger Mensch mit 14, 15 eine depressive Phase erlebt und das nur als pubertierend hingestellt wird, dass diese Krankheit nicht schnell behandelt wird. Daraus folgt, es kann chronisch werden. Und deswegen ist dieses Stück entstanden.
Das beim guten Beispiel letztes Jahr gewonnen hat, Preisgeld waren 4.000 Euro. Was ist mit denen geschehen?
Wir haben das Bühnenbild aufgepäppelt und Veranstaltungstechnik gekauft.
Wunderbar. Wer jetzt sagt, oh, das würde ich auch gerne gewinnen, die Bewerbungsphase beginnt im Februar, also man kann sich schon mal seine Unterlagen alle zusammensuchen. Sie sagten damals auch, der Preis gehört eigentlich nicht mir, sondern der Jugend und ihren Eltern.
Ja, weil seit über 10 Jahren sind bereits über 50 Schulen daran beteiligt gewesen. Das heißt, um die 400 Schülerinnen und Schüler haben an diesem Projekt mitgewirkt und die Botschaft weitergetragen. Warum die Jugend und Eltern den Preis gewonnen haben? Wir Eltern, wir Familien haben ganz, ganz viel geleistet in dieser Corona-Zeit. Und man muss auch sagen, für einen jungen Menschen ist 1 Jahr Entwicklung entspricht gefühlt 10 Entwicklungsjahre von Erwachsenen. Das heißt, wenn wir sagen, wir hatten eine Corona-Lockdown-Phase von ja, ich gehe jetzt mal von einem halben Jahr aus, dann müssen Sie das verzehnfachen. Das sind dann 10 halbe Jahre. 5 Jahre saßen die gefühlt zu Hause. Dass das mit Kindern, Jugendlichen was macht, ist doch klar. Und dass diese Jugendlichen aber einen großen Beitrag geleistet haben, dass ältere Menschen nicht sterben, das ist etwas, da müssen wir als Gesellschaft denen ganz, ganz viel wieder zurückgeben. Und wir sollten sehr gnädig mit den Jugendlichen sein.
Da spricht es natürlich auch nicht nur der Theaterpädagoge, da spricht auch der Papa von 3 Kindern, die sind 4, 7 und 10 Jahre alt. Wie setzen Sie das denn um mit diesem Gnädigsein? Sie haben ja auch mal gesagt, ich finde, in unserer Gesellschaft sollten wir das Leistungsprinzip überdenken. Das meinten Sie, glaube ich, nicht nur auf die Corona-Zeit bezogen, oder?
Jeder Mensch braucht seine Zeit. Und deswegen stehe ich auf das differenzierte Schulsystem in Bayern. Der eine oder die andere schafft es schneller, der oder die andere langsamer. Und jeder hat das Recht auf sein Tempo. Ich habe zum Beispiel mein Fachabitur mit 20 Jahren geleistet. Vorher hatte ich noch andere Themen im Kopf, unter anderem auch Heilung zu erfahren. Ich bin, glaube ich, einer der erfolgreichsten Sozialarbeiter in Bayern, weil ich mir die Zeit genommen habe. Meine Ausbildung war nicht beendet durch mein Diplom, sondern ich bin losgegangen und habe angefangen, Lehrjahre in freiwilliger Armut auf mich zu nehmen, zu schauen, wie lässt sich Theater in der sozialen Arbeit übertragen, dass junge Menschen im Mittelpunkt von Prävention steht und nicht die Erwachsenenwelt. Ich habe mir die Zeit genommen, Schritt für Schritt diese Art der Arbeit zu entwickeln. Und jetzt arbeiten mit mir zusammen 6, 7 Referentinnen. Wir sind gerade dabei, neue Projekte zu entwickeln. Ich muss mir Busse kaufen, weil das nicht ausreicht, nur mit 1, 2 Bussen pro Woche an Schulen zu gehen. Also dafür brauche ich aber Zeit. Und die darf ich mir nehmen als Mensch.
Und auch als Papa, wenn Sie Ihre Kinder betrachten, oder?
Wenn ich meine Kinder betrachte, dann habe ich einen gesellschaftlichen Anspruch. Ich möchte nicht, dass meine Kinder in die Bubble enden. Es ist so, dass viele Eltern aus Gossenhof ziehen. Ein Stadtteil, in dem auch viele Menschen mit niedrigem Bildungsniveau leben.
Und ein sehr multikultureller Stadtteil.
Ja, und das ist natürlich für die Schulen, die Grundschulen, eine große Herausforderung. Jetzt gibt es natürlich Eltern, die sagen, okay, ich hatte meine Partyzeit, jetzt bin ich 30, ich möchte Kinder, und die dann ausziehen aus dem Stadtteil. Die Frage ist, wie wollen wir denn als Gesellschaft leben? Ist es möglich, dass wir dann einfach, wenn die Zeit unreif ist, wir Stadtteile verlassen, weil es dort vielleicht für die Kinder schwieriger ist im Klassenzimmer, weil sie sich gedulden müssen, weil die Lehrerin etwas länger braucht, um den Lehrplan umzusetzen, oder der Lehrer. Es ist eine herausfordernde Zeit. Und manchmal denke ich mir, wäre das cool, im Nürnbergland zu leben. Es ist nicht einfach. Und unser Sohn, der ist jetzt auf dem Gymnasium und der muss plötzlich ganz schnell lernen. Das hat er nicht an der Schule bei uns lernen können. Aber dafür hat er andere Sachen gelernt. Toleranz, Menschen um sich zu haben, die ganz unterschiedliche kulturelle Hintergründe haben. Er hat gelernt, dass Werte wie sich wieder zu versöhnen von großer Bedeutung ist, sich anzupassen auf die Lebenssituation von anderen. Wir können nicht uns zurückziehen, weil wir privilegiert sind. Im Gegenteil, wenn wir privilegiert sind, dann müssen wir uns öffnen und anderen Menschen die Chance geben, ebenfalls vielleicht, oder die Kinder dann auch, das mal zu erleben.
Wo ist Ihr Zuhause inzwischen?
Mein Zuhause ist das Frankenland, meine Wahlheimat.
Also fühlen Sie sich angekommen in Nürnberg?
Vom ersten Tag an, als ich hierher gekommen zum Studieren.
Warum? Wie kommt das? Warum haben Sie sich da plötzlich heimisch gefühlt?
Ich habe in München gelebt und war an der Friedrich-Oberlin-Fachoberschule. Und wir hatten einen so einen crazy Deutschlehrer. Menschen, die in München leben, kennen die Pasinger Kulturfabrik. Als ich da an der Voss war in Pasing, wurde gerade dieser Kulturladen eröffnet. Und unser Lehrer, der ist reingekommen und sagt, cool, der Laden. Aber wisst ihr, München hat vielleicht ein, zwei von den Dingen. Wenn du in Nürnberg wohnst, dann hast du 12 Kulturläden. Du hast das KOM. Dort funktioniert soziokulturelles Leben. Und dieser Lehrer hat zu mir gesagt, wenn wirklich aus dir was werden will, dann geh nach Nürnberg.
1:1 der Talk auf Bayern 2 mit Jean-François Drojac. Wir sitzen auf zwei Stühlen. Unter uns ist der Gehsteig der Rothenburger Straße in Nürnberg. Wir sind hell erleuchtet. Leute laufen vorbei. Viele gucken schnell wieder weg, wenn sie merken, dass wir sie auch bemerkt haben. Manche winken aber oder lächeln freundlich. Einmal haben wir schon Besuch bekommen. Und nicht nur das Viertel hier ist Multikulti, sondern mein Gast auch. Brasilianisch, Belgisch, Fränkisch. Und Multikultur gibt es auch in seiner Arbeit. Er hat von vielen Projekten jetzt gerade schon erzählt. Und ja, Sie haben diese Nürnberger Nordkurve, in der wir sitzen. Gerade hupen auch Autos, sehr lebhafte Straße. Sitzen Sie auch manchmal hier und gucken sich so das Treiben draußen an?
Ja, ich liebe es, aus dem Schaufenster zu schauen, weil hier sehe ich, wie die Menschen einfach ihren Alltag erleben und fühle mich dann auch mit der Straße eins.
Manchmal nehmen Sie sich also hier eine Auszeit und manchmal nehmen Sie sich aber auch eine längere Auszeit. Ich glaube, das gehört zu Ihrem Leben dazu, dass Sie sagen, so Sabbatjahre oder Monate sind mir wichtig.
Ja, wir haben schon 2 Sabbatjahre hinter uns. Also das erste Mal, als Johanna und ich geheiratet haben und das zweite Mal, als unser erster Sohn 1 Jahr alt war. Jetzt ist das nächste Sabbatjahr dran. Wir machen aber daraus Quartale auf 4 Jahre. Das heißt, von Dezember bis Mitte Februar werde ich nicht auf Tour sein.
Haben Sie denn Pläne für die 3 Monate, die jetzt bevorstehen? Oder ist es Schöne, eben mal keine zu haben?
Ich werde viel Musik machen. Ich freue mich, mit Diana Liborafa Musik zu machen, mit Brasilianerinnen und Brasilianern. Ich bin Perkussionist. Ich möchte ganz viel daheim sein, bei meinen Kindern, helfen, Hausaufgaben zu machen, zu kochen, Alltag zu erleben und auch meine Frau zu entlasten. Denn sie ist natürlich, wenn ich auf Reisen bin, für die Kindeserziehung zuständig. Und deswegen haben wir auch uns entschieden, es ist viel besser, wenn der Papa einfach überwintert daheim. Und anstatt, dass wir so tun, als ob das jetzt das Beste wäre, für ein paar Monate in der Toskana ein Sabbatjahr zu machen.
Ich würde gerne mit Ihnen noch mal reisen nach Brasilien. Sie sind im Vorfeld der WM 2014 dahin gereist, auch für ein paar Monate mit der Familie. Was haben Sie für ein Brasilien erlebt? Ich glaube, dazwischen waren Sie gar nicht seit Ihrer Kindheit, oder?
Also das erste Mal war ich in Brasilien, als meine Frau und ich geheiratet haben. Mir war es wichtig, dass ich dieses Brasilien mit meiner Frau erlebe, weil ich Angst hatte, dass es mich zu sehr verändert. Und es war natürlich auch schön, mit Johanna zu reisen und mal von dem Ganzen hier wegzukommen, weil in dem Moment, wo man heiratet, kommen plötzlich Erwartungen auf einem zu, Rollenzuschreibung, der Ehemann, die Ehefrau und plötzlich die Schwiegereltern und bla bla bla. Und wir haben uns extra bewusst die Zeit genommen, nach der Hochzeit mal weg zu sein, um uns als Ehepaar, nicht nur als Paar, sondern als Liebespaar, sondern als Ehepaar zu finden. Beim zweiten Mal war das genauso. In dem Moment, wo du ein Kind hast, kommen die Erwartungen. Und vom sozialen Umfeld, selbst der Gesellschaft, die prassen auf einen ein. Wer bist du, wer musst du sein als Papa oder als Mama? Und ich hatte die Chance, für die Nürnberger Zeitung eine Kolumne zu schreiben. Ich hatte Zeit, mit vielen Menschen zu reden und wie sie das Land sehen.
Jetzt interessieren mich 2 Sachen. Die erste ist, Sie haben gesagt, ich musste mit meiner Frau dahin reisen, denn ich hatte Angst, Brasilien würde mich zu sehr verändern. Warum hatten Sie da Angst und hat es Sie verändert?
Es hat mich sehr beruhigt. Aber es hätte auch anders sein können, denn ich kenne Freunde, die für eine Zeit lang nach Indien sind oder woanders. Und es hat sich komplett verändert, es hat ihre Identität verändert. Und ich dachte, wenn ich ja auch noch einen Teil in mir trage aus dem Land, dann ist es vielleicht sogar noch heftiger, wie so ein Brennglas, das auf einem scheint. Ich hatte Glück, dass ich Brasilien für mich entdecken konnte ohne der Brille meiner Eltern. Ich habe ein neues Brasilien kennengelernt beim ersten Mal, und beim zweiten Mal war das auch sehr spannend, weil ich die Chance hatte, auch noch mal genauer zu reflektieren, was die Politik von Lula für Früchte trägt. Zu sehen, wie dieses Land aufgeblüht ist. Und Bolsonaro hat vieles kaputt gemacht. Heute, also nach 365 Tagen Lula, sind die Ergebnisse bescheiden. Also viele Exil-Brasilianerinnen und Brasilianer sagen, naja, immerhin haben wir einen Präsident, der nicht dumm daherredet vor dem Mikrofon, aber er muss vieles von diesen Entscheidungen zurücknehmen, und es wird noch einige Jahre dauern. 50% der Brasilianerinnen und Brasilianer sind Bolsonaro-Anhänger. Es ist nicht so, dass alle sich freuen, dass der Lula da ist.
Das heißt, Sie behalten Ihr Ursprungsland, Ihr Geburtsland weiterhin im Blick. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für eine sehr, sehr spannende Stunde. Ich weiß, wir hätten noch viel, viel länger sprechen können. Und diesen Talk 1:1, den können Sie nochmal hören, wenn Sie das möchten, in der ARD Audiothek. Und dort gibt es auch Lost in Nahost über den Krieg in Israel und Gaza. Wer welche Rolle spielt, welche Player in der Region wichtig sind, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.